ihr seid geliebt von Gott. Gott ist Liebe. Das ist mein Trost, ist das. Als ich so im Gebet war, auch in der Vorbereitung im Gebet war, habe ich so an Hameln denken müssen. Das ist doch klar, ich fahre nach Hameln, dann denke ich daran. Und habe so auch, Herr, mein Gott, mein Vater, ich, was? Ich kenne die Herzen meiner Geschwister nicht. Ich weiß nicht, wie es jedem Einzelnen geht, habe ich schon mal gesagt hier. Ich weiß nicht, wer jetzt Not hat, wer Heilung braucht, wer Trost braucht, wer Kraft braucht. Nur du weißt es ganz allein, weil du die Herzen kennst, jedes Einzelnen. Vorhin schon begrüßt unsere Schwester, ihre Ohren sind zu. Kann nicht hören. Aber Gott hat doch das Ohr gemacht, um hören zu können. Und ich habe doch diese Hoffnung, dass der Herr Jesus mit seiner Kraft, mit seiner Erbarmen, seiner Güte auch die Ohren zu öffnen vermag, dass du wieder hören kannst, frei wird. Oder aufstehen auf dem Rollstuhl. Warum soll ich nicht diese Erwartung haben? Gottes Gnade und Gottes Kraft ist gewaltig und herrlich und machtvoll. Wir reden nicht nur davon, sondern es ist Realität. Und darum bin ich guter Hoffnung. Und auch heute Morgen. Habe das Thema schon das Thema angegeben. Ich habe schon geschwitzt. Hoffentlich schaffe ich das doch rechtzeitig, unserem Bruder mitzuteilen, der die Technik macht. Deinem Vater nehme ich an, ja. Und Gott sei Dank ist es mir gelungen, weil ich ja immer so zaghaft bin, denn ich weiß manchmal gar nicht, ist es wirklich dran oder nicht. Manchmal kann es erst hier vorne passieren, dass man umschwenken muss. Nein, könnt ihr streichen, trag was anderes ein. In dieser Führung bin ich, aber diesmal ist es dabei sein, ist alles. Und ich war so in Gedanken und auch darüber nachgedacht und die Inspiration kam eigentlich, und ich werde gleich Bibeltexte vorlesen. Wir hatten vor 3 Wochen in Hildesheim eine Taufe gehabt am Hohensensee. Schöne Kulisse, ein schöner See. Eine Stelle war ausgemacht, war Gottesdienst morgens draußen und anschließend Taufe. Und ich sah so die Täuflinge, habe ich gesehen gehabt. Ihr Start mit Gott, ihr Leben mit Gott und auf das zu verfestigen, auch diesen Schritt der Taufe zu tun und auch zu machen, weil das im Wort Gottes steht, wer glaubt und getauft wird, wird errettet, wird selig werden. Und ich habe mich so gefreut darüber. Aber andererseits war ich auch sehr bewegt. Rückblickend auf viele Menschen, die ich habe gesehen, die sich taufen ließen, sind nicht mehr da. Und ich habe so gedacht gehabt, Mensch, das Kinder, wenn sie alle dabei geblieben wären, ich meine so, der größte Teil dabei geblieben wäre, so wie es doch bei dem Taufgespräch war, so wie doch die Freude, diese Freude springen aus dem Wasser war, ja, ich bin leichter, mir geht's gut, ich will Jesus folgen. Da wäre die Gemeinderäumlichkeiten schon viel, viel, viel zu klein. Wirklich viel zu klein. Und ich war so bewegt darüber. Und darum auch dieses Thema dabei sein, alles als Fragezeichen. Und ich möchte vorlesen, was der Apostel Paulus hier uns auch sagt in seinem Wort aus Philipper 3, Vers 12 bis 16. Und ich lese aus der guten Nachricht. Das ist eine gute Nachricht im heutigen Deutsch. Aber ich habe immer noch meine Bibel hier vor Augen, weil ich mich da besser drin auskenne. Und da steht Philipper 3, 12 bis 16. Ich meine nicht, dass ich schon vollkommen bin und das Ziel erreicht habe. Ich laufe aber auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich bilde mir nicht ein, Brüder, dass ich es schon geschafft habe. Aber ich lasse alles hinter mir und sehe nur noch, was vor mir liegt. Ich halte geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Und dieser Preis ist das neue Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus berufen hat. Lass mich auch noch in 1. Chronik gehen, Kapitel 9, Vers 24. Ihr wisst doch, dass an einem Wettkampf viele Läufer teilnehmen, aber nur einer bekommt den Preis. Und jetzt kommt die Ermutigung, darum lauft so, dass ihr den Preis gewinnt. Jeder, der an einem Wettkampf oder Wettlauf teilnehmen will, nimmt harte Einschränkungen auf sich. Er tut es für einen Siegerkranz, der verwelkt. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der niemals verwelkt. Darum laufe ich wie einer, der ein Ziel hat. Darum kämpfe ich wie einer, der nicht in die Luft schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper so, dass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich möchte nicht anderen, und ja, und ich möchte nicht anderen zum Wettkampf auffordern und selbst als untauglich ausscheiden. Also in dieser Zeit sehen die Olympiade, haben wir vor Augen, ich möchte das alles mal so erwähnen, in Tokio, und da sind die Athleten am Start. Und es ist nicht so ohne weiteres dorthin zu kommen, an einer Olympiade teilzunehmen, sondern man muss sich im Vorfeld qualifizieren und auch eine bestimmte Norm erreichen, um dann am Wettkampf teilzunehmen. Und dort dabei, und nicht nur dabei zu sein, das ist ja oftmals so der Slogan von vielen, dabei sein ist alles. Ich glaube, die Bedeutung dieses Wortes heißt, dabei sein ist alles, ohne Fragezeichen. Der Sieg ist nicht so wichtig. Allein die Teilnahme ist schon befriedigend für mich. Aber das ist nicht im wahrsten Sinne das olympische Motto. Olympische Motto heißt eigentlich schneller, höher, stärker. So ist es. Also, es geht darum, nicht nur dabei zu sein. Und der Großteil der Athleten, jeder, hat so ein Ziel vor Augen, ein Ziel, und zwar aufs Treppchen zu bekommen, eine Medaille zu bekommen, wenn möglichst eine Goldmedaille. Es gab Zeiten, auch in meinem Leben, wo ich noch sportlich sehr aktiv war, das ist schon weit 50 Jahre zurück. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber vor 50 Jahren. Und irgendwie bin ich ein Sprinter gewesen. Ich konnte schnell laufen. Und ich habe dieses verfeinert, trainiert, war bestrebt, noch schneller zu werden. Und habe nur diesem einen Ziel nachgeeifert, durch Training, durch das Leben darin, in diesem Sport zu sein, um nicht nur irgendwie und irgendwo an einem Wettkampf daran teilzunehmen und mal sagen, hallo, ich bin auch da, dabei sein ist alles. Ich habe zwar nicht zur deutschen Meisterschaft gepackt, kam aus so einem ganz, ganz kleinen Dorf, ich lebe heute immer noch, Altrossing, lässt grüßen, mein Bruder lässt grüßen, meine Frau lässt grüßen, darum sage ich Altrossing, lässt grüßen. So, aus einem kleinen Dorf. Und da war es nicht so möglich, so schnell irgendwo entdeckt zu werden. Aber trotzdem, ich habe allen Fleiß dran gelegt, zumindest zu Bezirksmeisterschaften zu kommen oder zu Kreismeisterschaften zu kommen. Und ich habe alles daran gesetzt, nicht nur ins Ziel zu kommen, sondern als Erster, als Schnellster, um einen Siegespreis zu bekommen. Zumindest eine Medaille, eine Urkunde. Und mir ist das oft gelungen, auch dieses zu erreichen. Also mit jungen Jahren bin ich schon unter 11 auf 100 Meter gelaufen. Aber es sind noch die alten, weißt du, es ist mit der Hightech so gemessen, die Zeit. Das war so, dann keine Verzögerung, sonst weiß ich alles und alles mögliche Dinge. Aber es war für mich eine enorm schnelle Zeit. Damals schon. Und immer wieder nach Hause kam, mein Vater gesagt, hast du was mitgebracht, hast du Erfolg gehabt? Sag ich, ja, ich habe es geschafft, heute habe ich es geschafft, ich habe eine Urkunde mit nach Hause gebracht, ich habe eine Medaille mit nach Hause gebracht. Ich wurde belohnt für meine Trainingseinheiten. Ich wurde dafür belohnt, dass ich nicht nur dran teilgenommen hatte, sondern dass ich fokussiert war. Ich möchte siegen. Ich möchte siegen. Ich möchte so schnell wie möglich als Erster ins Ziel kommen, eine Medaille haben. Manchmal ist es mir auch nicht gelungen. Und das kann passieren. Aber dieses hat mich nicht demoralisiert, entmutigt. Oder ich war da nicht enttäuscht oder verzweifelt, sondern diese Niederlagen, die ich auch hatte bei einem sportlichen Wettkampf, waren für mich immer ein neuer Anreiz, aktiv zu bleiben und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren bei den nächsten Sportereignissen und Wettkämpfen. Und Paulus spricht auch davon. Sein Lebenslauf ist wie eine Rennbahn. Sein Lebenslauf ist wie in einer Spur zu laufen, um Christus immer ähnlicher zu werden, hat ein Ziel gehabt, vor Augen ein Ziel. Und ich glaube, wir dürfen ein Ziel vor Augen haben und das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Es gibt gewaltige Beispiele, da wie Menschen zielorientiert gelebt haben, was Menschen getan haben, die zielorientiert waren. Also mich hat das begeistert, irgendwie, als ich darüber nachdachte. Menschen, die noch nicht mal Jesus kannten, noch nicht mal Christen waren. Wenn ich zum Beispiel an Steffi Graf denke, wir sind wieder in der Sportlerbranche. Mit Tennis, vielleicht kennt er sie noch, Steffi Graf. Ne? Sie hat mit 3 Jahren Tennisschläger in der Hand gehabt und hat es seitdem nicht auch sozusagen aus der Hand gelegt. Ihr ganzes Leben spielte Tennis, 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 Tennis. Und ihr Ziel war dort Meisterschaften, Grand Slams zu gewinnen, erfolgreich zu sein auf Turnieren. Und durch ihre Zielsetzung, die sie hatte, hat sie an Turniere teilgenommen, ab 5 Jahren an Turniere teilgenommen, hat schon Sieg bekommen. Mit 7 Jahren hat sie Turniersiege gehabt und als 13-Jährige die deutsche Jugendmeisterschaft der 18-Jährigen gewonnen, mit 13 Jahren. Sie hat ein Ziel gehabt, Erfolg zu haben darin. Und dieses Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Alles daran zu setzen, dieses Ziel zu erreichen. Ihr müsst euch vorstellen, sie gewann 22 Grand Slam Turniere. Und 4 davon, 4-mal die Australian Opens. Ich möchte nicht das Sportunterricht geben, aber nur mal so andeuten, was Menschen, wenn sie ein Ziel haben, ein Ziel gerichtet sind, dass das Ziel nicht aus den Augen verlieren, welche Erfolge doch möglich sind. 5-mal die US Open, 6-mal die French Open, 7-mal Wimbledon, dann gewann sie Olympische Spiele das Gold. Und aufgrund dessen hat sie einen Golden Slam bekommen als erste Tennissiegerin, weil sie Siege bei allen 4 Grand Slam Turnieren in einem Jahr und zusätzlich Gewinn der Olympischen Goldmedaille bekommen hat. Also sie war die erfolgreichste Spielerin, Sportlerin aller Zeiten. Tennis, Tennis, Tennis war ihr Leben. Die hat nichts anderes gemacht als Tennis, Tennis. Ich habe noch so ein Beispiel, was ich euch andeuten möchte. Und hier hat jemand nicht das Ziel erreicht, erfolgreich zu sein. Aber er hatte einen Traum gehabt vom Fliegen. Er hatte ein Traum gab, einmal bei einem Olympischen Spiele dabei zu sein. Und hat alles versucht, in jeglicher Sportdisziplin hat er versagt, keinen Erfolg gehabt. Er war auch so von seinem Wesen, von seiner Art ein bisschen tollpatschig. Aber er hat es nicht geschafft. Aber sein Traum war Olympische Spiele. Das war sein großer Traum. Und ich glaube, alles ist möglich, wenn man so einen gewissen Traum hat. Und den nicht aus den Augen verliert. Und wenn ich euch den Namen nenne, sagt er, aha, kennen wir. Er heißt Michael Edwards. Genannt, wer hat das gesagt? Warum kennt er den Namen? Warum ist er haften geblieben? Eddie the Eagle. Warum? Er hatte die Chance gehabt, weil er keine andere Möglichkeit sah, als ein britischer Staatsbürger, an Skispringen teilzunehmen. Und da gab es keinen für. In England. Überhaupt nicht. Also er nahm daran teil und die Möglichkeiten, die er hatte, wurden ihm noch antrainiert. Aber er war kein Überflieger, überhaupt nicht. Aber er nahm an eine Olympische Winterspiele teil. Und immer wenn man merkte, hier Mr. Michael Edwards, Eddie the Eagle hat den Spitznamen bekommen, ne, wenn er da runtergesprungen ist, das war keine Eleganz, war keine Schönheit, war keine Flugtechnik drin, absolut nicht. Aber er sprang runter und seine Landung war mehr so wie eine Bruchlandung eines Albatros, habe ich gelesen. Das war also fürchterlich, keine Eleganz. Aber er war dabei. Adler. Genau, wie ein Adler. Aber das war eine Bruchlandung. Und die Leute waren schon, wenn er da startete, wenn er da runterspringen wollte, die waren schon ganz gespannt. Was passiert jetzt? Jeder Sprung von ihm hätte der letzte sein können. Und er hat die Weite von wie viel habe ich notiert hier? Von 71,5 Meter. Er hat den britischen Rekord aufgestellt. Und die Leistung bei Olympischen Spielen war weit über 118 Meter, 117 oder 118 Meter. Damals. Heute ist ja weiter. Aber wisst ihr, was bei ihm war? Es war sein Wunsch, dabei zu sein. Und nicht als Sieger hervorzugehen, sondern er wollte nur dabei sein. Und er hatte solche große Sympathien gehabt, dass er heute noch bekannt ist, wie schon erwähnt. Und dass über ihn ein Film gemacht worden ist. Er bleibt in langer, langer, langer Erinnerung. Das ist doch gewaltig. Aber wir sollen laufen in den Wettkampf so, dass wir das Ziel nicht nur gerade so eben erreichen, sondern jeder Einzelne soll so laufen, dass er den Siegespreis bekommt. Jeder von euch. Wenn du in einer Mannschaft bist oder an einen Start gehst, in einem Sport, dann ist das so, dass man gegeneinander kämpft. Jeder will der Beste sein. Den anderen auszustechen. Den anderen zu übertrumpfen. Aber wir kämpfen einen guten Kampf des Glaubens. Wir sind in der Spur, einen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. In dieser Wettbahn, in dieser Rennbahn. Einander wertzuschätzen, einander zu lieben, einander aufzubauen, einander zu trösten, einander zu stärken, einander in der Liebe miteinander umzugehen. Das sind unsere Regeln, woran wir uns halten sollen. Und jeder läuft für sich so, dass er das Ziel erreicht, als Sieger. Ist das nicht gut? Ist das nicht ermutigend, dran zu bleiben? Und in der Spur zu bleiben? Paulus sagt ganz klar, ich habe das Ziel noch nicht erreicht. Also er war noch unterwegs. Er konnte von sich aus sagen, seht mich jetzt an, so muss das aussehen, so ist alles Paletti, so sieht das aus, wenn das Ziel schon erreicht hast, wenn alles fertig ist. Nein, sagt er, ich habe es noch nicht erreicht. Aber ich habe das Ziel vor Augen, dass ich es erreiche. Und das möchte ich. Und sein Ziel war, Jesus immer ähnlicher zu werden. Seinem Wesen, seiner Art, so wie Jesus zu denken, so wie Jesus zu handeln. Und ich glaube, das ist für uns genauso in diesem Wettlauf, in dieser Bahn, die wir laufen, ist genauso herausfordernd, genauso gut, dieses Ziel auch zu erreichen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Immer ähnlicher zu werden, dass immer mehr Jesus Christus Gestalt in uns, in jedem Einzelnen bekommt. Ich habe mal geschaut, welche Predigten hier gehalten worden sind. Die letzten Beine von unserem Bruder, der in der Technik sitzt und viele andere, die hier gehört, das dient dazu, die hier gepredigt haben, es dient dazu, dass wenn das Bild Jesus umgestaltet werden und fähig werden, ihm zu dienen, ihm zu folgen in der Spur, wo uns hineingesetzt hat. Und ich denke, das ist eine gute Sache. Und hier gibt es Regeln zu beachten. Die Regeln regulieren, ich habe aufgeschrieben, Regeln, die regulieren das sportliche Handeln und setzt fest, was unterlassen werden muss und was ausgeführt werden darf. Dadurch wird sportliches Handeln ermöglicht. Wer an Sport oder Wettkampf teilnimmt, gibt das Versprechen ab, Teilnehmerregeln einzuhalten. Und ich glaube, wir haben auch ein Versprechen Jesus gegeben, die wir am Start sind und laufen in der Spur, die er für uns hat, unsere Lebensspur, seine Regeln sozusagen, sein Wort einzuhalten, sein Wort auszuleben, seinem Wort in uns wirksam werden zu lassen. Zum Beispiel eine Regel, ich habe nur mal aufgeschrieben, ich nenne das mal Regel, weil beim sportlichen Sinn sein Gebot ist, einander zu lieben. Und wenn in dieser Spur sind, dann sind wir richtig. Dann laufen wir gemäß seinen Anweisungen. Dann wollen wir einen fairen Wettkampf kämpfen. Einen fairen Wettkampf. Einen guten Kampf des Glaubens kämpfen. Aber oft ist es so, dass wir nicht fair einen fairen Wettkampf machen. Und das ist ja auch, was mich so traurig stimmt. Wir debattieren in vielen Richtungen und Situationen und oft meinen wir, gegeneinander zu kämpfen zu müssen, mit Argumenten, mit Diskussionen, mit Rechthaberei. Aber Gott möchte uns in diese Spur bringen, mit den Regeln Gottes in Einklang zu kommen, mit seinem Wort in Einklang zu kommen. Nicht danach sich auszustrecken, danach zu streben und dieses Ziel vor Augen zu haben. Es gibt ja auch eine Wolke von Zeugen. Wenn wir im Hebräer lesen, eine große Wolke von Zeugen. Ja, sie ermutigen mich, wenn ich das lese, wie Gott mit jedem Einzelnen einen Plan hatte und wie Gott seine Spielregeln angelegt hatte. Versteht mich richtig. Wir sind in dem Wettkampf da, um die Menschen für ihn auszubilden, zu trainieren, sie fähig zu machen, für die Aufgabe letztendlich zu Gottes Zielen zu kommen. Wenn ich Beispiel Mose anspreche, dann wisst ihr, er hatte die Chance gehabt. Die Chance gehabt, ein Herrscher über Ägypten zu werden. Er ist gut gelehrt worden, hatte viel Wissen gehabt über Ägypten, viele Reichtümer gehabt. Er war eine angesehene Persönlichkeit. Das war sein vorheriger Lauf. Aber Gott sah es anders und erkannte das anders. Ich brauche den Mose. Aber nachdem, wie er vorher gewesen ist, seine Art, kann ich ihn nicht gebrauchen. Er muss noch trainiert werden. Er muss noch ausgebildet werden. Er muss noch fähig gemacht werden für den Lauf, den ich ihn bestimmt habe, zu laufen. So kann er da nicht am Wettkampf teilnehmen. So nicht. Dann wird er kläglich scheitern. Er wird keinen Erfolg haben in dem Sinne. Nicht zu meinem Erfolg kommen, was ich vorgenommen habe. Und jetzt kommt die Trainingseinheit, die manchmal nicht so leicht sind, die auch manche Gotteskinder nicht so leicht verstehen im ersten Moment. Und ich habe es auch nicht gleich so verstanden. Ich dachte, ich komme zu Jesus, Halleluja, meine Sünden sind vergeben, ich habe mich taufen lassen, große Freude. Ich dachte, ich habe schon alles hier in der Tasche. Ich habe es wirklich gedacht. Ich habe gedacht, ich bin jetzt fertig fürs Himmel. Ich habe es gedacht, ich habe das geglaubt. Ich bin schon fertig. Heinz, Heinrich sagen ja die anderen auch zu mir, weit gefehlt. Da ging es erst los in dem Wettlauf. Da ging es erst los in den Kampf. Da ging es erst los in der Spur Gottes zu laufen. Und das musste Mose erfahren und erleben. 40 Jahre lang. Nicht Gran Canaria, nicht irgendwie Fidschi-Inseln, sondern in die Wüste hinein. Trockenheit, Staub. Den Witterungsverhältnissen ausgesetzt, immer Staub und Sand und Trockenheit, suchen nach Quellen, die Schafe zu hüten, die Schafe zu Frieden zu stellen und darauf aufpassen. Und 40 Jahre lang, bis aus einem großen Mose ein demütiger Mann geworden ist, bis es soweit war, da sagt Gott, jetzt bist du durch meine Trainingseinheiten, jetzt bist du soweit, dass du das tun sollst, wozu ich dich berufen habe, meinem Ziel mit Israel da mitzuwirken. Israel aus der Knechtschaft zu führen als großer Führer. Und über Mose wissen wir, er war ja wohl schnell aufgebracht am Anfang, vielleicht auch jähzornig. Und wie er ja den Ägypter totgeschlagen hat, das macht man ja nicht aus Just for Fun. Er muss richtig sein Charakter und sein Wesen. Aber jetzt, durch diese Prägung Gottes, durch die Schule Gottes, wurde er passend gemacht, in dieser Bahn zu laufen und nicht da links oder rechts auszuscheren, um Gottes Führer zu sein, sein Volk, Gottes Volk, was in Knechtschaft war, aus der Gefangenschaft zu führen. Gott hat einen Plan mit dir. Darum sage ich das. Vielleicht bist du jetzt in einer Trockenheit, so bildlich gesprochen. Deine Emotionen sind total im Keller. Deine Vorstellung, du betest, Gott hört mich nicht. Was ist los? Hier Trockenheit, Dürre. Was ist los? Wo bist du, Gott? Ich weiß nicht, wie oft er das vielleicht gesagt hat. Wo ist denn der Gott? Wo ist denn der Gott? Wo? Aber Gott lässt dich nicht aus seinen Augen. Er wird dich nicht verlassen noch versäumen. Er lässt dich nicht im Stich. Auch wenn du hier sitzt und hast heute Schmerzen, er ist da. Und er ist derselbe, der einen Ausweg für dich hat. Und von Mose wissen wir, dass er das gewählt hatte, mit dem Volk Israel Schmach zu leiden, diese Herausforderung, als nur eine zeitliche Freude an all den Schönheiten des Lebens. Warum ist Mose in dieser Spur geblieben? Warum ist er angetreten an diesem Wettkampf? Weil er ansah die Belohnung. Siehst du die Belohnung an? Verlier das nicht aus deinen Augen. Und jeder läuft seinen Laufstil. Du kannst nicht meinen Laufstil aneignen. Du musst nicht so laufen, wie ich laufe, sondern du musst laufen, dass du so läufst, dass du den Siegespreis kriegst. Nicht ich. Ich muss laufen, dass ich meinen Siegespreis kriege, den Siegespreis kriege. Und jeder läuft nach seiner Art und Weise. Aber wichtig ist, an dieser Richtschnur zu laufen, wie das in einer anderen Übersetzung steht, hier in der Spur zu bleiben des Willen Gottes. Ihm zu vertrauen, auch wenn Schwierigkeiten, Umstände sind, wenn Trainingseinheiten kommen und du trainiert wirst. Wie viele Trainingseinheiten habe ich gemacht, bis ich unter 11 gelaufen bin? 11 Sekunden. Meine schnellste Läufe waren das. Ich war regelmäßig auf dem Sportplatz. Regelmäßig, ich muss mal von der Kamera weg. Regelmäßig habe ich nur das geübt. Das hier. Regelmäßig, nicht nur, wenn der Knall kam, aus den Startblöcken zu kommen. So schnell wie möglich, so exakt mit dem Schlag raus aus dem... So schnell wie möglich. Und aufpassen, dass ich mich nicht ablenken lasse durch irgendwelche andere, dass da irgendwelche Bewegungen waren, da irgendwelche Hindernisse waren, sondern dass ich auf das Ziel zugerannt bin. Wie lange habe ich das trainiert? Wie oft? Durchzuhalten. Und wenn jemand schneller war als ich, da bleibe ich dran, den überhole ich noch. Aber welche Trainingseinheiten? Wenn ich an Josef denke, welch eine Trainingseinheit in seinem Leben, welch ein Lebenslauf in seinem Leben war, bevor er ein Herrscher dort in Ägypten wurde. Der verwöhnte Jüngling, der Geliebte, vor allem ja von seiner Familie, von seinem Vater vielmehr, geliebt, bevorzugt in allem. Der brauchte nur so zu machen, hat er die schönsten Kleider angehabt. Er brauchte nur so zu machen, der Vater hätte ihm alles gegeben. Er war ein Liebling seines Vaters. Und jetzt kommt Gott mit einem Traum. Den hat er gar nicht verstanden und begriffen. Und in seiner Naivität sagte er das so. Er war auch überzeugt davon. Aber von dem Traum bis zur Erfüllung war es ein langer, langer, schmerzhafte Trainingseinheit. Wir kennen die Geschichte. Wir können über alle reden. Und wir finden darin Ermutigung und Trost über die Wolken von Zeugen. Aber das Erste, was er erlebte, dass seine eigenen Brüder ihn in den Brunnen gesteckt haben, nicht nur das, sondern ihn auch verkauft hatten in ein fremdes Land und dass er in einem fremden Land war, getrennt von seiner Familie, getrennt von Hab und Gut, getrennt von seinen Zuwendungen, von seinem leiblichen Vater, die verwöhnt zu sein. Und dann saß er dort. Und dann war er dort bei Potiphar. Aber er hat nicht aufgesteckt. Er war dem, was er tat, hat er treu gedient. Er war treu in der Spur, muss man vorstellen. Er hätte gesagt, nein, ich bin hier gefangen, ich hätte ja rebellieren können. Er hat gesagt, nein, das will ich nicht. Es war nicht einfach und nicht leicht. Aber Gott war mit ihm, auch in dieser Trainingseinheit. Gott war mit ihm in dieser Möglichkeit, aus ihm eine andere Person zu machen, zu dem, wie Gott ihn dazu ersehen hat. Und dann wissen wir, dass er wirklich viel Erfolg hatte, auch durch seine Hingabe und seinen Glauben an Gott. Wenn du in einer Trainingssituation bist, vertraue Gott. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Aus Glauben. Vertraue deinem Gott. Auch wenn du in einer Situation steckst, die für dich nicht zu erkennen ist, wo du nicht weißt, wie das enden soll. Und es wurde ja noch schlimmer mit ihm. Und er musste ins Gefängnis, weil er Gott treu war, weil er in Reinheit leben wollte. Wenn du in Reinheit lebst, wenn wir in Reinheit leben, also so in dieser Art, zu der Wahrheit des Wortes stehen, wirklich, dann werden irgendwelche Anfeindungen kommen, Herausforderungen kommen. Die Leute werden nicht alle sagen, oh gut, dass doch heute jemand glaubt und Beifall klatschen. Ich glaube, Gott möchte uns trainieren, wieder in diese Spur, in diesen Wettkampf zu kommen, seine Zeugen zu sein, seine Auferstehungskraft zu sein, sein Zeuge zu sein, zu bezeugen, was Jesus für mich getan hat. Es ist noch nicht alles gut, aber ich habe das Ziel vor Augen, das zu bezeugen. Hier gibt es Hilfe, hier gibt es Rettung für dich. Machen wir doch wieder, dass wir in diese Spur bleiben und dem treu sind, was Gott uns anvertraut hat. Jeder darf ein Zeuge Jesus Christus sein. Jeder ein Zeuge. Nicht, dass wir nachlässig werden, aus der Spur gehen. Sondern lass uns doch in der Spur bleiben, bis wir das Ziel erreicht haben, bis Gott sagt, es ist gut. Jetzt das Endziel unseres Glaubens, ja, bekommen. Und alles ist doch, was wir tun, doch Gnade. Paulus sagt, nicht ich habe es vollbracht, nicht ich habe es getan, sondern die Gnade Gottes, die an mir gearbeitet hat, hat es vollbracht, hat es gemacht, hat es gewirkt. Die Gnade Gottes, mehr ist es nicht. Wenn ich hier nach Hause fahre, fahre ich nicht so nach Hause, hast du gut gemacht, sondern die Gnade Gottes hat das getan, nichts anderes, und ich gebe Gott die Ehre. Und dann, weil er in Reinheit leben wollte, in Gottesfurcht leben wollte, kam ins Gefängnis. Gefangen dort im Gefängnis. Was muss ihm durch den Kopf gegangen sein? Was muss ihm bewegt sein? Aber nein, Gott konnte ihn auch an diesem Ort gebrauchen. Da, wo Gott dich hinführt, wo du vielleicht nicht hin möchtest, wo du jetzt vielleicht bist, was nicht dein Weg ist vielleicht, was du meinst, das ist nicht für dich. Aber Gott sagt, ja, gehe, damit Gott an deiner Seite, Gott an deine Seite vermagst du Großes zu tun. Und er hat auch im Gefängnis gewirkt, Träume gedeutet. Und es ist genau eingetroffen. Und eines Tages, jetzt kommt Gott mit seiner Trainingseinheit. Sag, jetzt hast du genug trainiert, ja? Das war ja gut. Jetzt hast du genug geistliche Muskeln aufgebaut. Ich sag's nochmal. So, jetzt bist du stark genug, jetzt für den Plan, den ich habe. Du wirst hier ein Regent werden. Der zweite hier in Ägypten, du wirst herrschen und du wirst hier regieren und du wirst die Verantwortung haben, dass in Ägypten genug zu essen ist. Ist das nicht herrlich? Plötzlich stand er vor Pharao, vor dem Machthaber der damaligen Zeit. Gottes Weg, Gottes Plan, ich weiß nicht, was Gott mit dir vorhat. Ihm ist doch alles möglich. Verlier das Ziel nicht aus den Augen. Gib nicht auf die Strecke. Paulus hat gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Was hat er getan? Den guten Kampf gekämpft. Er sagt es, ich habe den guten Kampf gekämpft, aber er macht noch nicht Schluss. Ich habe, als es soweit war, den Lauf vollendet und ich habe den Glauben bewahrt. Gekämpft, vollendet, bewahrt. Er sagt so, ich habe mein Bestes gegeben, habe ich. Gib dein Bestes für Jesus. Die volle Strecke bin ich durchgelaufen, bis zum Ende treu geblieben. Und hinfort wird mir der gerechte Richter die Krone der Gerechtigkeit geben. Ist das nicht schön, wenn du den Siegespreis empfangen darfst? In deinem Lauf deines Lebens? Ist das nicht schön, das einfach den Lauf zu vollenden, mit vollem Einsatz, nicht nachzulassen, nicht aufzugeben? Ich glaube, unser Lauf ist kein Sprint, nur eine kurze Strecke. Da war ich ja Spezialist drin. Und manchmal war es auch im Geistlichen so. Ich meine immer mit kurzen Sprints alles zu erreichen. Unser Lauf ist, lass mir mal sagen, ein Dauerlauf, ist ein Marathon. Unser Lauf ist nicht so wie bei 100 Meter Sprint, die Bahn ist frei, sondern oft mit Hürden zu überwinden in unserem Leben. Und da gibt es nur eins, das Ziel vor Augen zu haben und über die Hürden mit Gott, über die Mauern zu springen, über die Schwierigkeiten, über die Probleme, über die Nöte, die wir doch vielfältig haben. Was passiert, wenn plötzlich bei uns der Boden unter den Füßen weggerissen wird, so wie in den Katastrophengebieten? Was haben wir, was bleibt? Es ist doch eine Tragik. Das ist doch eine Geschichte, wenn wir die hören den ganzen Tag. Also das geht mir sehr tief, das geht mir nah. Da werden Existenzen mit einem nur, was ist, wie so weg. Und dann steht man da, was nun, ich kann das verstehen, steht so. Aber bei uns Gotteskinder, die, die wir glauben, lasst uns doch unseren Blick auf Jesus richten und den Ziel, mit ihm ans Ziel zu kommen, auf das zu sehen, was ewig bleibt. Wie schwierig auch manche Probleme und Umstände sind. Ich höre es gleich auf. Ich habe noch ein Beispiel. Vielleicht kennt ihr das auch, das perfekte Team. Mit Jesus ans Ziel zu kommen. Hebräer, ganz kurz, Hebräer 12. Hebräer 12 habe ich. Da steht es 1 bis 2. Alle diese Zeugen, ich habe ja nur zwei erwähnt, alle diese Zeugen, die uns wie eine Wolke umgeben, können uns ein Beispiel geben. Darum wollen wir uns von allem freimachen, was uns beschwert. Besonders die Sünde, die uns so leicht an uns hängt. Und wir wollen durchhalten, und ich möchte euch ermutigen darin, wir wollen durchhalten in dem Lauf, zu dem wir angetreten sind mit Jesus. Dabei wollen wir Jesus nicht aus den Augen verlassen. Er ist uns auf dem Weg des Vertrauens vorausgegangen und er bringt dich und mich ans Ziel. Halleluja. Das perfekte Team, ihr kennt die Geschichte auch, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte, Rick und Dick Hoyt, kennt ihr den Schwerstbehinderten, der einen Wunsch hatte, an einem Marathon teilzunehmen, einen Ironman zu machen. Und hier steht die Liebe eines Vaters für seinen Sohn. Das war sein Wunsch. Er war schwerst behindert. Er konnte sich nicht richtig bewegen, gar nichts. Aber in ihm flammte das so auf. Und hat seinen Vater gebeten, Papa, ich meine, er hat das über Computer gemacht, Papa, können wir nicht mal einen 5-Kilometer-Lauf machen? Und der Vater sagt, ja, machen wir. Und es hat sich gesteigert. Papa, können wir nicht mal einen Marathon zusammen machen? Und der Papa sagt, ja, das machen wir. Und dann hat er die Idee gehabt, Papa, ich möchte mal an einem Ironman teilnehmen. Ein Ironman ist eine Sportart aus ungefähr 4 Kilometer Schwimmen, 182 Kilometer Radfahren und ungefähr 42 Kilometer Laufen. Genau festgelegt. Und das an einem Tag, wenn es geht. An einem Tag. Und der Vater hat natürlich trainiert. Aber als ich dieses Video sah, da war ich so emotional, kann man das ruhig sagen, so berührt, so bewegt. Ich habe so geweint, mir sind die Tränen über meine Augen gelaufen. Und ich habe das rübergeschrieben, das perfekte Team, gemeinsam ans Ziel erreicht. Der Vater hat seinen Sohn in einem Gespann genommen, in einem Schlauchboot und ist geschwommen, 4 Kilometer. Und der Sohn, der behindert war, nicht bewegen konnte, der saß da drin. Und den hat er 4 Kilometer, also 4 Kilometer schwimmen fällt mir normal schon zu schwer. Aber der hat ihn gezogen. Dann nahm er ihn aus dem Boot und lief zu seinem Fahrrad hin und hat ihn da in so eine Karre gesetzt und ist mit dem Fahrrad gefahren, 180 Kilometer. Der Vater nahm seinen Sohn mit. Nicht nur das, und dann kam 42 Kilometer Laufen. Und dann hättest du mal sehen sollen, diesen Zieleinlauf. Der Junge da, in seinem, da wo er drin saß, der hat so gejubelt hat er. Und ich habe mich so bewegt, war es, sag ich, Heinze, ohne Jesus kannst du nichts tun. Ohne Jesus bist du hilflos, hilflos, hilflos. Du meinst immer, du kannst das, du schaffst das, du machst das schon irgendwie. Aber nein, ohne Jesus kann ich nichts tun, gar nichts tun. Das, was ich tue aus einer Kraft, bewirkt nichts, gar nichts, nichts Gutes. Und hier ist er ans Ziel gekommen, die Liebe eines Vaters für seinen Sohn. Der Vater liebt dich, sein Sohn, seine Tochter. Er ist es, der dich trägt. Er ist es, der dir beisteht. Er ist es, der für dich den Weg freimacht. Er ist es, der dich ins Ziel führt. Und du gehst ins Ziel ein und du sagst nichts, kannst gar nichts sagen und machst so und freust dich, wenn du so ins Ziel reinkommst. Halleluja. Lass dich doch ermutigen, nicht das Ziel aus den Augen zu verlieren, auch wenn man in so eine kritische Situation sitzt. Das Ziel, das ist doch entscheidend. Auch wenn wir die Katastrophen sehen, die ganzen Dinge sehen um uns herum, was so tragisch, was so bewegend ist, was mich fast traurig stimmt. Aber Gott spricht doch in seinem Wort davon. Wer spricht ja nicht über die Endzeit, sondern über die letzte Zeit, die es gibt. Und da wird viel, viel, vieles geschehen. Aber wenn wir das sehen um uns herum, sehen und das betrachten, dann gibt es einen Blick auf Jesus zu schauen. Ich möchte dich ermutigen und der Geist Gottes möchte dich wieder ermutigen, wieder. Verlier nicht Jesus aus deinen Augen. Mit ihm kommst du ganz bestimmt sicher ans Ziel. Und dann freust du dich und gibst ihm die Ehre. Vater, deine Gnade an mir hat gearbeitet. Nicht ich, nicht ich. Ermutigt dich das. Mach dir das Mut. Ist egal, wo du jetzt steckst auf deiner Laufbahn, auf deiner Bahn. Und wenn du auch daneben getreten bist, die Bibel spricht auch von einer Richtschnur. Hier ist die Richtschnur. Maurer braucht eine Richtschnur. Ich weiß, ein Maurer unter uns, oder kennt, oder hat schon mal mit der Richtschnur, ist ja egal, hat schon mal mit einer Richtschnur, vielleicht will ich dich zum Arbeiten animieren. Der weiß, mit einer Richtschnur zu mauern ist gut. Heute gibt es schon viele Methoden, aber eine Richtschnur. Hier wird eine Linie gezogen und gemäß dieser Linie wird gemauert, Stein auf Stein. Hier zieht Gott eine Linie. Sein Wort ist unsere Linie, Lebenslinie, die uns in den Himmel führt, die uns in sein Himmelreich führt. Haben wir auch so, bei ihm zu sein. Das ist das Ziel, was ich haben möchte. Und hier verändert zu werden, nicht der Alte bleiben, sondern verändert werden. Alt werden schon, aber verändert alt und jung im Herzen und brennend im Geist. Und wachsam zu sein. Halleluja. Gott segne euch. Ich höre jetzt auf. Der Herr segne euch mit diesem Wort. Danke. Habt das Ziel vor Augen und lauft nicht aus der Spur. Der Herr segne euch. Amen. Danke.